So, guten Abend miteinander. Jetzt müssen mich leider da die Musiker von hinten anschauen, aber kann ich ja nichts dafür. Ich habe noch gedacht, da mein Anzug, der ist so zerknüllt hier, was ihr jetzt denkt, wenn ihr das immer anschauen müsst, aber ich habe jetzt keinen anderen da, der hat nicht so zerknirscht ist da. Genau. Ich wollte euch nochmals auf mein kleines Büchlein aufmerksam machen. Es hat noch einige Exemplare. Sünde im Griff. Ich weiß, der Titel ist vielleicht nicht sehr ansprechend, aber der Inhalt, finde ich, ist sehr wichtig. Ein Kapitel, wo ich über das Schicksal der Sünde schreibe, ist ganz wichtig, um überhaupt zu verstehen, warum haben wir das Problem mit der Sünde. Und dass das kein Problem ist von Menschen, die schlechter sind als die anderen, sondern dass es eigentlich das Schicksal von uns Menschen schlechthin ist, egal wie wir und wo wir aufgewachsen sind. Und ein Kapitel, was ich denke für unsere Zeit auch sehr, sehr wichtig ist, ist, kann denn Liebe Sünde sein? Und die ganze Frage, wie gehe ich mit Anfechtung um, wie kann ich treu bleiben, wenn ich einen Ehepartner habe und so, zeige ich da auf, wie man so mit Anfechtungen umgehen kann, dass auch der Unterschied ist zwischen Anfechtung und Sünde. Und dann noch ein Kapitel ist, bei Rot über die Straße gehen, ist das Sünde oder nicht? Genau. So. Also, das mal, es hat noch einige Exemplare, ich würde gern. Es kostet 9,95 Euro. Also ich habe, glaube ich, noch ein paar Fünfer dann bei mir, wenn ihr das wollt. Der Preis habe nicht ich gemacht. Das hat der Verlag gemacht. Ein Bauer, der sein Vieh auf fremdem Land weiden ließ, wurde vom Landbesitzer angezeigt und dafür bestraft. Nun, der arme Bauer erzählt, wie er sich dafür rächte. Am Ende des Sommers ging ich ins Tal hinunter, in dem Schilfgras wuchs, und ich pflückte die Ripsen und entnahm die Samenkörner. Als mein Feind Abu Yasin seinen Acker frisch gepflügt hatte, der an einer Quelle lag, und somit genügend Feuchtigkeit hatte, warf ich den Schilfgrassamen hinein. Ehe das nächste Jahr kam, war der Acker von Schilfgras überwachsen. Und von jenem Tag bis heute sind 20 Jahre vergangen, ohne dass der Besitzer darin eine Furche ziehen konnte. So dicht war das Schilf. Auch die Ölbäume verdorrten auf dem Acker und er rieb sie ab. So rächte sich dieser Bauer offensichtlich eine einfache und doch effektive Methode. Jesus erzählte eine ähnliche Geschichte. Es ist die Geschichte vom Unkraut im Acker. Und Jesus sitzt im Boot sitzend am Ufer des Sees Genezareth in Kapernaum, das übrigens Kapernaum ist sein Hauptort gewesen, wo er gewohnt hat. Schöne Lage am See, aber das war damals noch nicht so wichtig, Seesicht und so. Aber dort saß er auf einem Boot, weil das ist immer wegen der Schallwelle, wenn er ein bisschen vom Ufer weggeht, dann trägt dann der Schall besser. So hat man quasi eine natürliche Verstärkeranlage dann gehabt. Lesen wir aber zuerst mal diesen Abschnitt. Jesus erzählte der Menge von noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, während die Menschen schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten: Herr, hast du nicht guten Samen auf den Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten: Möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnet der Gutsherr. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Vermutlich spielten schon viele Zuhörer von Jesus einmal mit dem Gedanken, sich auf diese Weise an ihren Feinden zu rächen. Das war offensichtlich da eine Möglichkeit, deshalb erwähnt ja Jesus das auch, weil die Zuhörer da ja einen Bezug dazu haben. Man konnte so eigentlich auf einem einfachen Weg unbemerkt sich für ein erlittenes Unrecht rächen, ohne dass der andere es merkt, und man konnte sich dann ein bisschen darüber freuen, was dem anderen für einen Schaden entsteht. Schadenfreude nennt man das ja. Jesus berichtet nun von einem solchen Fall. Eines Nachts, während die Menschen schliefen, kam ein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Das Hinterhältige an diesem Vorgehen war, dass der angerichtete Schaden erst später, viel später sichtbar wird. Niemand merkt das. Erst dann, wenn die Ähren blühten, hat man den Schaden gesehen. Als dann die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Warum das Unkraut erst entdeckt wurde, als der Weizen Ähren ansetzte, lag daran, dass das Unkraut dem Weizen sehr ähnlich war. Die Ausleger sind sich einig darüber, dass es sich hier um den Taumellolch handeln muss, denn diese Pflanze sieht dem Weizen verblüffend ähnlich. Erst im späten Wachstumsstadium kann erkannt werden, dass es sich um diese giftige Pflanze handelt. Als die Arbeiter das schädliche Kraut entdeckten, fragten sie ihren Gutsherrn: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt denn das Unkraut? Hast du irgendetwas Falsches eingekauft? Die Dichte des Unkrauts hatte sie verblüfft. Sie vermuteten, dass das Saatgut verunreinigt war durch diesen Samen des Taumellolchs. Doch der Gutsherr war sich sicher, dass er erstklassiges Saatgut gesät hatte oder gekauft hatte und gesät wurde. Und er sagt, ein Feind von mir hat das getan. Das war ein Sabotageakt. Und nun wollen die Arbeiter den Schaden beheben und fragen ihren Herrn, was wir ja alle erwarten würden: Möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Sie wollten den Acker vom Taumelloch befreien, alles beseitigen, was störend und zerstörend war. Eigentlich eine gute Idee. Und schließlich ganz normal. Schließlich gehört das Jäten. Ich weiß nicht, ob ihr das, sagt ihr auch Jäten, wenn man Unkraut ausreißt? Ist das auch Jäten? Ja, das ist super bei uns. Da haben wir ein Wort gemeinsam. Ein komisches. Also, das gehört, Jäten gehört zu den wichtigsten Aufgaben im Garten. Wir haben bei unserem Garten haben wir einen Nachbar, der jätet nicht. Und dann haben wir die Bescherung bei uns, weil das wächst dann alles zu uns rüber. Jetzt haben wir es ihm aber gesagt, ich habe ihm schon mal einiges ausgerissen und jetzt hat er auch angefangen, das zu machen. Also, das ist ganz wichtig. Wenn man nicht jätet, dann haben wir ein Riesenproblem. Ständig ist man beschäftigt, das Unkraut zu beseitigen. Und die Arbeiter waren bereit, zuzupacken und den Acker von diesem lästigen und giftigen Unkraut zu befreien. Die Arbeiter in dieser Geschichte, so denke ich, sind die Jünger von Jesus. Damit sind die Nachfolger von Jesus gemeint, die sich um das Wachstum der Kirche kümmern. Und die Jünger von Jesus hatten schon oft bewiesen, dass sie bereit waren, tatkräftig zuzupacken. Einmal als Jesus nach Jerusalem reiste, von See Genezareth her, dann ging es ja durchs Gebiet von Samarien, sollten die Jünger in Samarien eine Unterkunft suchen. Doch die Samariter waren nicht bereit, ihm ein Bett zur Verfügung zu stellen. Und darüber ärgerten sich die Jünger maßlos. Und Jakobus und Johannes wollten jetzt Ordnung schaffen und eine Unterkunft erzwingen. Und sie fragen Jesus, müsst ihr euch das mal vorstellen, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Krass, ich finde das echt krass. Ich meine, er hat einfach keinen Sinn mehr bekommen. Ich meine, wie wenn ich jetzt da nach Annaberg fahre und dann geben die mir kein Hotelzimmer und dann sage ich, Herr, soll ich jetzt Feuer vom Himmel holen und das ganze Annaberg vernichten? Ich meine, wie überdreht ist denn das? Aber da sehen wir, wie der Eifer, wie die vom Eifer gepackt waren. Wir sind mit dem Herrn, wir haben schon viel erlebt. Jetzt können wir denen das auch zeigen, wie mächtig wir sind. Und Feuer vom Himmel. Aber gut, fragten sie zuerst Jesus noch. Sie wollten sozusagen das Unkraut ausreißen, das sich ihnen den Weg stellte und ihre Bewegungsfreiheit einschränkte. Sie wollten ihren Platz behaupten, denn sie meinten, er würde ihnen zustehen. Doch Jesus wies sie hart zurecht, das wollt ihr auf keinen Fall zulassen. Sie sollen diese Situation akzeptieren, wie sie ist. Wir können die Jünger natürlich gut verstehen, stoßen wir auf Widerstand, dann wollen wir ihn auch gern und möglichst schnell beseitigen. Wir schätzen aufgeräumte Verhältnisse, fühlen wir uns in irgendeiner Weise benachteiligt, herabgesetzt, verletzt uns das zutiefst und am liebsten würden wir, wenn wir könnten, dem anderen zeigen, dass ich es ihm zeigen kann. Die Sehnsucht, die Urheber solcher Herabsetzung aus dem Weg zu schaffen, ist tief in uns drin. Dem drehe ich den Kopf um. Oder der wird schon noch mich kennenlernen. Wir wollen die Welt und um uns herum besser und angenehmer gestalten. Das ist ja an sich gar nichts Falsches. Nur wenn wir das mit Gewalt für das Evangelium tun wollen, dann sind wir auf der total falschen Fährte. Das Evangelium kann und darf nicht und nie mit Gewalt verbreitet werden. Nie dürfen Gegner vernichtet werden. Es ist Geduld angesagt, ob uns das gefällt oder nicht. Selbst wenn man den sogenannten fundamentalen Christen immer wieder unterstellen möchte, dass sie gewaltbereit seien, sie mit Extremisten vergleicht, dann ist das schlicht und ergreifend in meinen Augen eine Verleumdung. Wer sich an die Fundamente des christlichen Glaubens hält, und das sind ja dann eigentlich die Fundamentalisten, egal welche konfessionellen Namen sie haben, der wird nie Gewalt anwenden wollen. Um des Evangeliums willen. Nie. Und doch ist die Versuchung sehr groß. Das kennen wir aus der Geschichte. Kaum wurde der christliche Glaube im 3. Jahrhundert nach Christus quasi legitimiert, ging es nicht lang, bis dann die Christen die Heiden mit Gewalt unterdrückten. Aber das waren keine Fundamentalisten. Weil sonst hätten sie es nicht getan. Man kann nicht aufgrund der Bibel das Evangelium mit Gewalt verteidigen und verbreiten. Natürlich würden wir gern alles Falsche entlarven, an den Pranger stellen und dafür sorgen, dass es beseitigt wird. Weg mit den Sekten, weg mit den Irrlehren, weg mit dem, was sich auch immer gegen das Reich Gottes in den Weg stellen will, um die Entfaltung zu verhindern. Wenn doch alle der gesunden Lehre folgen würden, dann hätten wir den idealen Zustand hergestellt. In der Geschichte gab es immer wieder solche Bewegungen, die dachten, sie könnten eine heile Welt herbeiführen, den Himmel auf dieser Welt mit Macht und Gewalt erzwingen. Das ist aber ein großer, großer Irrtum, der zu viel Elend führt und das Evangelium total in Verruf bringt. Die Antwort des Gutsherrn ist unmissverständlich. Nein, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Das würde natürlich ein Bauer nicht akzeptieren, diese Antwort. Aber es ist ja auch ein Gleichnis. Das Gleichnisse leben immer von überraschenden Momenten. Dann werden die Zuhörer, nee, das kann doch nicht sein, das hat er doch jetzt nicht gesagt. Dann fangen sie an zu überlegen. Wenn alles normal ist, denkt man nicht, oder? Das legt man immer auf. Aber wenn so etwas Überraschendes kommt, dann merkt man, hier will er jetzt etwas Besonderes sagen. Das kannten die natürlich. Man hat viel mit Geschichten, auch nicht nur Jesus hat mit Geschichten gelernt. Das war auch ein Stil, ein Lernstil damals. Also gut, sie sagen, nein, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Die Gefahr, dass mit dem Unkraut auch Weizen mit ausgerissen wird, schätzt der Gutsherr zu hoch ein. Zu wertvoll scheint ihm der Weizen. Der Weizen darf in keinem Fall beschädigt werden. Doch bevor wir uns nun weitere Gedanken über die Bedeutung der Erzählung machen, müssen wir zuerst aufschlüsseln, welche Bedeutung Jesus den einzelnen Personen und Gegenständen gibt. Der Mann, der den guten Samen aussät, das ist der Menschensohn, also Jesus. Der Acker symbolisiert die Welt. Der gute Same, sind die Kinder des Himmelreichs. Also die Jesus nachfolgen jetzt dann im Neuen Testament oder einfach die Gott dienen. Der Feind ist der Teufel, der das Der Feind ist, vielen Dank, sehr gut. Der Feind ist der Teufel, der das Unkraut sät. Und für das Unkraut steht der Mensch, der sich gegen Gott auflehnt oder gottlos lebt. Gottlos heißt im Neuen Testament, überhaupt in der ganzen Bibel, nicht, dass jemand nicht religiös ist, sondern gottlos heißt, dass jemand losgelöst von Gott Israels lebt. Der kann andere Götter haben. Also einer, der den Baal verehrt, hat ja auch einen Gott, aber der ist aus der Sicht der Bibel gottlos, weil er eben nicht an den lebendigen Gott glaubt, sondern an einen Götzen. So. Also, der gottlose Mensch. Mit diesem Gleichnis zeigt Jesus, dass die Christen in dieser Welt von vielen Menschen umgeben sind, die die Werte vom Reich Gottes nicht teilen. Auf den ersten Blick sieht es zwar so aus, dass alle gleich wären, die gleichen Werte teilen oder dieselben Ziele verfolgen würden. Heute finden wir das, wird das ausgedrückt mit der Aussage, wir glauben ja alle an denselben Gott. Oder? Das ist ja so das schöne Bild, oder? Wir haben alle glauben wir irgendwie an denselben Gott, wir laufen alle auf einen Berg hoch und auf verschiedenen Seiten und oben ist dann eben dieser eine Gott, an den wir alle selber glauben, egal wie der heißt. So. Da ist man dann schon als Christ, wenn man dann sagt, ja, aber ich glaube, stimmt nicht so, kommt man nicht so gut an. Wobei die Leute, die das sagen, das sind meistens auch nicht Leute, die wirklich etwas glauben. Die glauben nicht einmal an einen anderen Gott. Die glauben eigentlich gar nichts wirklich. Deshalb können sie das sagen. Jemand, der glaubt auch an einen anderen Gott, wird das nie sagen. Alle ist dasselbe Gott. Das ist eigentlich widersinnig. Ist gar nichts. Also man kann einfach, wenn das jemand sagt, dann hat er keine Ahnung von Religion, von verschiedenen Glaubensüberzeugungen. Dann hat er einfach null Ahnung. Es ist einfach plappert er einfach etwas den anderen nach. Paulus weist auch darauf hin, dass sich der Widersacher Gottes täuschend ähnlich einem göttlichen Wesen verhalten kann. Er schreibt, der Satan selbst tarnt sich als Engel des Lichts. Also eben da kann man am Anfang da Unkraut und Weizen gar nicht so recht auseinanderhalten, weil da eine Täuschung geschehen kann. Natürlich könnte man sagen, man sollte gegen solche Täuschungen etwas tun. Wir müssen das Plagiat unbedingt entlarven und beseitigen. Doch Jesus sieht das völlig anders. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Die Gefahr ist zu groß, dass wir durch unseren Eifer das Wachstum der Kirche behindern, wenn wir radikal durchgreifen würden. Paulus gab uns sein sehr anschauliches Bild dafür, wie das in der Praxis aussehen kann, wenn wir das Unkraut stehen lassen. als er in Athen all die Götterstatuen sah, Athen war ja das Mekka der Götter, war er entsetzt. Überall Götzenkult. Lukas berichtet in der Apostelgeschichte, während Paulus in Athen war, sah er sich in der Stadt um, empört und erschüttert, stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und dann bekam Paulus die Gelegenheit, öffentlich auf dem Areopag zu sprechen und seinen Glauben zu erklären. Die Gelegenheit. Jetzt kann er Vollgas geben. Diese Chance muss er jetzt nutzen. Das ist wie, wenn mich jemand in den Bundestag jetzt einladen würde und sagen so, jetzt kannst du mal nach vorne kommen und kannst sagen, was du glaubst. Das war so der Platz in Athen. Der Areopag, wo so etwas machte. Nun könnte man erwarten, dass Paulus die Gelegenheit wirklich beim Schopf packt und zuerst einmal seinen Zuhörern erklärt, dass sie durch die vielen Götter in die Irre geführt werden. Dass die ganze Götterwelt eine Illusion ist. Am besten würden sie alles beseitigen, weil das bringt sie in eine ganz falsche Richtung. Es gäbe schließlich nur einen wahren, lebendigen Gott und diesen sollte eigentlich jeder verehren und in dieser Stadt sollte dieser eine Gott allein verehrt werden. Und jetzt sage ich euch, warum ihr diesen einen Gott verehren sollt. Der Gott, von dem ihr jetzt berichtet, das, von dem ich berichte, ist der einzige Gott. Doch das Erstaunliche ist, dass Paulus sich nicht um das Unkraut kümmerte. Er konzentrierte sich auf den guten Samen und er begann seine Rede so. Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnliche religiöse Menschen seid. Also, zuerst macht er ihnen ein Kompliment. Und brachte ihnen Respekt entgegen. Er würdigte in gewisser Weise ihr Interesse am religiösen Leben. Ich finde das fantastisch. Das begeistert mich. Jedes Mal, wenn ich das lese, bin ich begeistert. Und dann fuhr er fort. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift, für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch heute. Das ist doch einfach sensationell. Also, hätte er zuerst über die Götter hergezogen, dann hätte er die Menschen nur verletzt. Die hätten schon die Ohren zugehabt und wären schon davongelaufen, bevor der überhaupt etwas über seinen Gott hätte sagen können. Aber er hat die Menschen nicht verletzt, sondern hat sie abgeholt. Die Botschaft des Evangeliums ist so gut, dass wir nicht zuerst alles andere schlecht reden müssen. Es ist ganz wichtig, dass uns das bewusst ist. Die Botschaft des Evangeliums ist so gut, dass wir nicht zuerst alles andere schlecht reden müssen. Auch in Ephesus sagten die Christen nichts gegen die berühmte und in der Stadt, das berühmte in der Stadt dominierende Heiligtum der Diane und das war wirklich, wirklich dominant. Es war ein riesiger Wallfahrtsort für die Diana, diese Göttin. Aber die Christen, obwohl die Gemeinde wuchs, sprachen nicht gegen diese Göttin. Sie sagten nichts gegen sie. Denn als sich dort die Leute gegen die Christen auflehnten, das war ja deshalb, weil der Absatz der Statuen zurückging. Es war nicht, weil sie diese Diana öffentlich gelästert hätten, aber diese Andenkenverkäufer oder wie die heißen, Heiligtumsverkäufer da, die haben die Statue, die Leute gekauft haben, um mitzunehmen, nicht mehr so viele verkauft, weil sich das Evangelium in Kleinasien so stark verbreitet hat, hatten den Rückgang, deshalb bekämpften sie die Christen. Und dann, als sie so einen richtigen Sturm gegen die Christen da lancierten, versuchte der Stadtpräfekt oder der Bürgermeister da von Ephesus den Aufruhr gegen die Christen zu stoppen und rief in die aufgewühlte Menschenmenge: Die Männer, die ihr hierher geschleppt habt, haben schließlich weder den Tempel entweiht noch unsere Göttin verhöhnt. Und niemand konnte ihnen widersprechen und sagen, doch, das haben sie getan. Nein, sie haben es nicht getan. Das Evangelium steht für sich selbst. Auch die Christen waren natürlich mit dem Kult der Diana nicht einverstanden. Aber sie konzentrierten sich nicht auf das Unkraut, sondern auf den guten Samen. Einmal schrieb Paulus den Christen in Korinth, sie sollten nichts mit Menschen zu tun haben, die sich Christen nennen und in Unzucht, in moralischer Verwerflichkeit leben, stehlen und so weiter. Offensichtlich hatten die Christen Paulus falsch verstanden, sodass er sich veranlasst sah, seine Anweisung richtig zu stellen, und er schrieb: Ich dachte natürlich nicht an Menschen, mit denen ihr zwar in dieser Welt zu tun habt, die aber Gott nicht kennen. Ihr habt mich falsch verstanden, wenn ihr meint, ihr müsst jetzt da jedem sagen, was er zu tun hat. Ich habe nicht von denen gesprochen. Wenn ihr den Kontakt mit allen vermeiden wolltet, die ein unmoralisches Leben führen, geldgierig sind, andere berauben oder Götzen anbeten, bliebe euch nichts anderes übrig, als die Welt zu verlassen. Luther übersetzt, die Welt zu räumen. Dann könnt ihr da nicht mehr leben. Du kannst nicht einmal mehr, ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob der Bäcker hier gläubig ist, aber dann könntest du bei uns wenigstens, bei unserem Bäcker kein Brot kaufen, bei euch im schon. Versteht ihr, was die gedacht haben? Und der Paulus sagt, wenn ihr das meint, dass ihr dann mit diesen anderen Leuten, die nicht Christen sind, nicht mehr verkehren könnt, dann habt ihr mich komplett falsch verstanden, weil dann könnt ihr gar nicht mehr leben auf dieser Welt. Wer alles Unkraut ausreißen will, der wird keinen Erfolg haben. Diese Arbeit ist gar nicht zu bewältigen. Wollte man dieses Problem lösen, müsste man die Welt verlassen. Aber Gott möchte, dass wir in dieser Welt bleiben, denn wir sollen den guten Samen ausstreuen. Wer soll es dann sonst tun? Paulus ging es also nicht um die Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören. Deshalb schrieb er Folgendes, um jedes Missverständnis zu beseitigen. Jetzt schreibe ich euch noch einmal, unmissverständlich: Habt mit niemandem etwas zu tun, der sich zur Gemeinde zählt und trotzdem ein unmoralisches Leben führt, ein geldgierig ist, Götzen anbetet, Verleumdungen verbreitet, ein Trinker ist oder andere beraubt. Lasst einen solchen Menschen also auch nicht mehr an euren gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Das wäre jetzt wieder mal ein Thema für sich, aber nur zu sagen, wie Paulus das sieht. Er macht einen großen Unterschied zwischen Menschen, die in der Welt leben, ohne Gott oder mit einem anderen Gott, und zwischen Menschen, die mit Jesus leben. Er macht einen klaren Unterschied zwischen denen, die zur Kirche gehören, und denen, die nicht zur Kirche gehören. Innerhalb der Gemeinde ist es wichtig, dass Irrlehren, unmoralisches Leben und so weiter nicht geduldet werden. Die Kirche soll als Orientierungspunkt und Licht in einer gefallenen Schöpfung in Erscheinung treten. Und wenn in der Gemeinde, und um das ging es Paulus, alles durcheinander geht, wenn es zwischen Gemeinde und Welt, zwischen drinnen und draußen keinen Unterschied mehr gibt, wie wollen dann die Menschen erkennen, dass die Gemeinde eine besondere Botschaft hat? Und das ging's Paulus. Paulus sagt es ganz deutlich, über die, die draußen, wird Gott selbst das Urteil sprechen, schließt also den, der Böses tut, aus eurer Gemeinschaft aus. Es ist also nicht so, dass wir als Christen die Moralapostel sind und jedem auf die Finger klopfen und sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das ist falsch und das ist falsch und nur wie ich es mache, ist richtig. Wir sind keine Moralapostel. Wir sind auch keine Richter. Wir spielen uns in der Gesellschaft nicht als Richter und Moralapostel auf. Wie der Gutsherr sagt, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Ihr würdet so viel kaputt machen, so viel ausreißen, was am Wachsen ist. Lasst das lieber bleiben. Würden wir den Taumelbaum ausreißen, würden wir mit seinen starken Wurzeln die feineren Wurzeln des Weizens verletzen oder im schlimmsten Fall mitreißen. So sagt der Gutsherr, lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Alles soll miteinander wachsen und erst wenn die Erntezeit gekommen ist, soll der Weizen vom Taumelloch getrennt werden. Das Unkraut wird verbrannt und der Weizen kommt in die Scheune. Die Erntezeit steht für das Ende der Welt, für das Gericht, dem kein Mensch entfliehen wird. Und die Erntearbeiter symbolisieren, habe ich da wieder verpasst? Ist jetzt schon zum Schluss davon. Also, die Erntearbeiter sind die Engel Gottes. Mit anderen Worten, Gott selbst wird die letzten Entscheidungen und Urteile treffen. Er wird richten, nicht wir. Und wenn Gott richtet, dann werden die Urteile garantiert gerecht sein. Und bis es soweit ist, gilt für uns, was Paulus den Christen in Rom schreibt, wenn es möglich ist und soweit es an uns liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Also rennt nicht herum wie die meinen, sie seien die Polizisten auf dieser Erde, sondern so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Oder was er den Christen in Galatien schreibt, solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Allen. Ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Aber allen Menschen. Nicht nur denen, die zur Familie Gottes gehören. Die Kirche und somit wir Christen müssen Spannungen ertragen und aushalten können. Wir müssen der Versuchung widerstehen, andere anzuklagen oder gegen sie vorzugehen. Das können wir getrost Gott überlassen. Als die Jünger mit Jesus allein waren, baten sie ihn, das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker zu erklären. Und mit dieser Erklärung vom Unkraut und Acker, die Jesus gibt, möchte ich abschließen. Der Mann, sagt Jesus, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn, also Jesus. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht haben und die ein gesetzloses Leben geführt haben und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Freuen wir uns auf diesen kommenden Tag, an dem wir im Reich Gottes sein werden. Bis dahin bleiben wir geduldig und ertragen die spannungsvollen Situationen, mit denen wir immer wieder konfrontiert sein werden. Denn Kirche hält Spannungen aus. Und das wisst ihr viel besser als ich. Denn hier drin sitzen viele, die das miterlebt haben, wenn Kirche unter Druck kommt, wenn Glaube zurückgedrängt wird, wenn man in einem feindlichen Umfeld lebt, wenn man nicht das lernen kann, was man will, nur weil man Christ ist. Ihr wisst das viel besser als ich. Kirche hält Spannungen aus und vertraut auf den Herrn, der gerecht ist, und er wird es am Schluss garantiert richtig machen. Wir müssen nicht richten, wir sind keine Moralapostel, wir reißen das Unkraut nicht aus. Wir verkündigen das Evangelium. Bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass du uns nicht die Aufgabe zugeteilt hast, dass wir auf dieser Erde wie Polizisten rumspringen müssen und Menschen sagen, was sie falsch machen, wie sie sich verhalten sollen, sondern dass wir dein Evangelium verkündigen können. Dass dein Evangelium für sich selber steht. Und ich danke dir für die Vorbilder, die wir haben, und Paulus, wie er in Athen in dieser Situation sich verhalten hat. Dass wir an seinem Beispiel ganz praktisch sehen, was es heißt, das Unkraut stehen zu lassen und sich auf den Weizen zu konzentrieren. Und hilf uns in unserem Umfeld, dass wir das auch tun, dass wir uns auf diesen Weizen, diesen guten Samen konzentrieren, dass wir auch erzählen, wie gut er ist, aber dass wir uns nicht erdreisten, das Unkraut ausreißen zu wollen, denn das ist nicht unsere Aufgabe. Wir beten dich an. Amen.